Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Briefe an Behörden. Ich bin heute zu Gast bei meinem lieben Studienkollegen Dr. Olaf Rittinger, der Historiker und Arzt ist. Ich darf also erstmals einen richtigen Mediziner interviewen. Unser heutiges Thema ist der Kretinismus und ich wende mich deswegen mit diesem Thema an dich, weil du eine Masterarbeit zum Thema geschrieben hast. Was kannst du uns da verraten? Den Titel vielleicht mal deiner Masterarbeit?
Vielleicht beginne ich mit der Motivation, zum Thema Kretinismus überhaupt etwas mehr zu erfahren oder zu wissen. Die Motivation muss man sich so vorstellen, es gibt Gebiete, in denen in der Medizin schon lang geforscht wird. Und dann gibt es auch das Gegenteil, da hat man kein Interesse gehabt, gewisse Zustände waren schicksalhaft anzusehen und da kann man nichts machen. Und der Kretinismus gehört genau zu dieser Gruppe und wie ich dann herausbekommen habe, lässt sich das ziemlich genau festlegen, dass man ein Erwachen des Interesses, ja eine Neugier, einen wissenschaftlichen Ehrgeiz, alles das nur für diesen Zustand, für diese Behinderung wissen wollte, dass dann der Ehrgeiz gekommen ist und da klinke ich mich sozusagen ein jetzt, weil man doch ganz gerne auch erfahrt, warum hat sich der überhaupt mit etwas befasst, was man entweder nie gewusst oder schon längst vergessen hat.
Genau, und du sagst auch ganz richtig, schicksalshaft hat man das hingenommen. Das hat sicher damit zu tun, dass vor der Aufklärung vieles als Gott gegeben oder Gott gewollt angenommen worden ist. Und dann müssen wir auch mal ganz kurz klären, was ist Kretinismus oder was wurde da ungefähr so verstanden? Es ist eh so ein Sammelbegriff eigentlich.
Naja, das gibt es in verschiedenen Sparten der Wissenschaft. Das Auge war sozusagen das wesentliche Organ, von dem man sich eine gewisse Merkfähigkeit abgeleitet hat. Also was man sehen konnte, war der Kopf. Und gewisse äußere Auffälligkeiten in unterschiedlicher Stärke sind dann dazugekommen. Und weil das Auge sozusagen das irgendwie speichert und dann ähnliche Personen erkennt, aha, der hat dasselbe, das ist vielleicht ein Zustand, dann kommt nach und nach über diese mehrfache Beobachtung der Gedanke, vor allem über die Aufklärung dann, da muss doch was dahinter sein. Mhm. Und zwar etwas Gemeinsames dahinter sein.
Also in Salzburg hat man auch noch so die Ausdrücke Fex oder Lab verwendet,
ja.
Einfach für behinderte Menschen, also mit der Lernschwäche zurückgeblieben hat.
Ja, der gewissen das waren regionale, unterschiedliche Bezeichnungen. Ja. Cretin hat ja auch viele Erklärungsversuche. Aber generell gilt, dass man für ein und denselben ursächlich unklaren Zustand verschiedene Namen gefunden hat in verschiedenen Teilen Europas. Und das waren meistens eben Ausdrücke, die ja eher abfällige Bezeichnungen waren, oder auch solche, die man mit geringem Verstand oder ausgestattet und praktisch vielleicht auch irrsinnig eine Anzahl von Bezeichnungen, die nicht gut definiert waren. Und in diese Gruppe eben hat man diese bedauernswerten Menschen ja, gesteckt und gesehen, die ja übrigens, das ist vielleicht auch zu erwähnen, ja nicht die Straßen belebt haben, sondern ja. Das waren Personen, die meistens im Hinterzimmer gewohnt haben oder überhaupt in einem fernab von den üblichen Orten aufgewachsen sind oder gelebt haben, die also den Blicken ziemlich entzogen waren.
Aber da gibt es schon diesen Steinwender, oder? Der in Salzburg ein ganz berühmter Cretin oder Cretin, den viele beschaut haben, schreibt er. Weil es war ja auch eine große Neugierde.
Die Neugier ist ja. Immer das Erste, was für die Wissenschaft wichtig ist. Wenn einen nichts interessiert, wird man nicht forschen wollen. Also ich weiß jetzt nicht, welches Gewicht dieser Steinwender gehabt hat. Das Entscheidende, glaube ich, ist, dass mehreres zusammengekommen ist. Einerseits in die Neugier, das haben wir schon gesagt, von der Aufklärung her irgendwie angetrieben, von der Reiseliteratur ist ein wichtiger Punkt, dass die Leute in fernen oder nicht so fernen Ländern, in der Schweiz zum Beispiel, Betroffene gesehen haben und dass eben Berichte sich dann angesammelt haben, die dann einen Erklärungsbedarf mal geltend gemacht haben. Und das Zweite ist eben, dass man die Aufklärung auch als Auftrag gesehen hat. Das war auch bei Colorado so. Man muss das irgendwie bearbeiten oder das muss man zählen. Man muss eine Ahnung haben, gibt es da jetzt Hunderte, Tausende in Österreich oder nur wenige. Colorado hat das auch vorgehabt, genauer zu untersuchen, aber 1803 war die Säkularisierung. Colorado war schon vorher von Salzburg weg und dann ist diese Katalogisierung oder diese Erfassung, man könnte auch sagen, die administrative Tätigkeit auf später verschoben worden.
Allerdings erinnere ich mich jetzt nur, dass du sagst, dass mir tatsächlich ein Tabellenvorschlag untergekommen ist. Ich glaube, sogar für Geistliche, also Kretine zu erfassen.
Ja, ja, das war durchaus ehrenwerte Absicht vom Colorado. Nur zwischen Erfassen und Tabellen erstellen und eine Behandlung anbieten, ist noch ein großer Unterschied. Ja. Und es hat dann eben doch zumindest einmal 50 weitere Jahre gedauert, bis sozusagen zumindest einmal Pflegepersonal oder jedenfalls helfende Hände sozusagen gesellschaftsfähig geworden sind. Bis dahin hat man das eher als administratives Problem gesehen, so wie man sagt, so und so viele Tuberkulosekranke gibt es in dem Land und so viele mit anderen Gebrechen und so gab es eben dieses Gebrechen, aber man hat sie sozusagen katalogisiert, aber nicht therapiert.
Aber eine Besonderheit hat der Kretinismus schon, der schon früh die Neugier, glaube ich, geweckt hat, und zwar, dass er endemisch vorkommt, also größtenteils. Ja. Das heißt, gerade für den Arzt Maffei, der Karl Maffei, der schon öfter vorgekommen ist, der kam aus Hallein und kannte schon von Kindheit an einzelne Kretine. Und der hat das dann auch zum Thema seiner Dissertation gemacht, seiner Doktorarbeit, die er da in Landshut verfasst hat. Über den Fexismus hat er das genannt, nach dem Namen Fex, ja, also der Salzburger Bezeichnung. Der wollte einfach das herausfinden, wenn das nur an einer bestimmten Stelle gibt, also vor allem im Gebirge in Österreich war das, also wo er dann auch später hingekommen ist, im Lungau gab es sehr viele, dann muss es ja irgendwie einen Zusammenhang geben, den man vielleicht auffinden kann. Also er war schon auf der Suche, nicht nur also die Zahl festzustellen, sondern über die Lokation sozusagen einen Zusammenhang zu suchen.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und da war ja auch sehr, sehr viel Arbeit und das hat Bücher gefüllt über den Bezug sozusagen Bodenbeschaffenheit und regionale Ausstattung des Bodens. Und dann ist nicht weit bis zur Spekulation, dass entweder etwas fehlt oder im Übermaß vorhanden ist, was also dieses Leiden bewirkt. Das war ja ein durchaus naheliegender Weg. Allerdings, muss man sagen, hat es eben zu keinem Ergebnis geführt. Es hat auch bei Maffei nicht zu einem Ergebnis geführt und das hat er auch frank und frei so zugegeben.
Ja, aber das heißt ja nicht. Seine Theorie war die Seehöhe, dass es auf einer gewissen Seehöhe nur auftritt. Und er hat dann letztendlich festgestellt, dass es genau in dem Intervall auftritt, wo halt die Menschen wohnen, in den Bergen. Also nicht darüber, wo keine Menschen siedeln und nicht darunter bei einer Seehöhe, die es nicht gibt. Und das hat er auch schon selbst erkannt, dass das eine Nulllösung ist, sozusagen.
Ja, er hat also selber zumindest eingeräumt, dass Erklärungsversuche, die er sozusagen sehr gesetzt hat, dass sich die nicht haltbar erwiesen haben. Die Seehöhe haben auch andere behauptet.
Feuchtigkeit war auch noch so etwas, Nebel, enge Täler.
Das mit der Seehöhe hat dazu geführt, dass man quasi Rehabilitationsheime geschaffen hat, die versprochen haben, über 1500 Meter gibt es. Also das war eine Idee, aber das ist natürlich nicht haltbar. Aber man muss es Maffei anerkennen, dass er zumindest einmal lange in dieselbe Kerbe geschlagen hat. Es muss sich aus der Bodenbeschaffenheit doch eine Erklärung ergeben, warum die einen ja, die anderen nein betroffen sind. Da war schon was dabei, nur eben auf das Jod ist man nicht gekommen, schlichtweg, weil man es einfach nicht gekannt hat.
Genau, also es war einem das Bindeglied war einem verschlossen, selbst wenn man sozusagen eine Art Korrelation irgendwie gesehen hat zwischen Gebirge und dem Auftreten von dem Kretinismus, war einem das entscheidende Bindeglied eben lange verschlossen. Und wie war das dann mit dem Jod? Wer hat dann?
Da muss man vielleicht noch anknüpfen und sagen, das war ja ein bisschen die Domäne der Schweizer, dass sie sich mit der Bodenbeschaffenheit schon länger befasst haben. Und daran anzuknüpfen war ja nur irgendwie folgerichtig, dass man gemeint hat, ja, das ist sozusagen jetzt filetiert, der Erdboden in der Schweiz, und da gibt es eben solche, die haben sozusagen von der gefährlichen Substanz mehr oder weniger. Also diese Idee gab es schon. Das ist auf verschiedenen Schienen gelaufen. Was ganz am Anfang war von der Benamsung Jod, das war wirklich ein zufälliger Laboransatz, der im Jahr 1811 gelungen ist und der dazu geführt hat, dass man aus verkochter Meeresasche gesehen hat, dass die Dämpfe beim Verkochen eben eine eigentümlich violette, bläulich-violette Farbe haben. Ja, und das war dem Veilchen ähnlich und Veilchen, der Name ist also dann Iodes, ist also davon kommt Jod. Aber das war eine eher zufällige Beobachtung, die dann verschiedene Leute wissenschaftlich bearbeitet haben. Aber das hat zunächst einmal nicht mehr und nicht weniger gebracht, dass man da gesagt hat, ja, in dieser Substanz, in diesen Meeresprodukten, da ist eben eine Substanz drinnen, die wir jetzt eben Jod genannt haben. Das heißt aber noch nicht, dass man jetzt für alles eine Lösung gefunden hat, sondern das war zunächst einmal die Geburtsstunde eines wichtigen Bestandteils. Zunächst namenlos, dann eben Jod genannt. Und dann hat sozusagen die Geschichte weitergearbeitet, dass man einen weiteren Mosaikstein dazugelegt hat. Also gut, hier haben wir die Farbe und hier haben wir dieses Meeresprodukt und die haben jetzt die kopftragenden Leute. Und wo ist jetzt sozusagen die Konnexion herzustellen? Ist es nicht so, dass vielleicht Kopf grundsätzlich mit dem Mangel oder dem gar nicht vorhanden sein und dem Jod zu tun hat? Und dann kam etwas, was vielleicht ein großer Nachteil war. Man hat gemeint, jetzt weiß man schon alles, wenn man nur genügend von dieser Asche verwendet oder einem entsprechenden Produkt, dann ist das Problem ja auf ewige Zeiten gelöst und hat sich also noch nicht ausgekannt, in welchem Bereich eine Dosierung, eine richtige Dosierung angewendet werden soll. Dann hat man das Gut natürlich zu viel getan und dann sind Negativerscheinungen, die sich aus dem übermäßigen Angebot von Jod erklären, ruchbar geworden. Und das hat natürlich dann genügt, um diese Therapie oder diese Präventionsmaßnahme zu verteufeln. Vielleicht sage ich ganz kurz, was der Unterschied zwischen den beiden Ausdrücken ist. Der Ehrgeiz der jetzigen Medizin ist, einem Übelstand vorzubeugen, indem man der schwangeren Frau genügend Jod zukommen lässt, damit sie wieder in einer kritischen Phase ihres Ungeborenen diesen ausreichend mit Schilddrüsenhormon versorgt. Das ist Prävention, also Vorbeugung. Therapie ist etwas anderes. Ich sehe jemanden, der einen Kopf hat, der nicht nur, aber unter anderem aus einem Jodmangel herauskommt, es gibt auch andere Erklärungen, und den kann ich jetzt behandeln. Aber da brauche ich eben eine Vorstellung, gebe ich ihm 1 Milligramm oder 100 Milligramm oder 200.
Das hast du eh auch geschrieben in deiner Masterarbeit und das habe ich mir auch rausgezogen, dass sozusagen in diesem Element Jod selbst oder in seiner Anwendung eben auch schon diese Gefahr gelegen ist, hat man zu viel davon sozusagen, dann ist es toxisch. Ja. Und entfaltet eben eine negative Wirkung und wir kennen das alle selbst, wenn es bekannt wird eben, dass das auch gefährlich sein kann, dann gibt es viele Leute, die gerne auf eine Präventionsmaßnahme verzichten, weil sie fürchten, genau von der Gefahr dieses, in dem Fall Medikaments oder dieses Stoffes betroffen zu sein. Weil sie das für wahrscheinlich erhalten, also oder für schwerwiegend erhalten, der Gefahr ausgesetzt zu sein, Jod zu nehmen. Stimmt es, dass in Deutschland auch das Salz nicht jodiert ist? Oder?
Es ist in Deutschland ungefähr ein Abstand zu Österreich von knapp 30 Jahren gewesen, was eine legistische Festlegung anlangt. In Österreich war es im Jahr 1963. Da hat man eben gesagt, es wird grundsätzlich das Salz, das also eingesetzt wird in der Wirtschaft, wird jodiert. Wenn etwas aus triftigen Gründen nicht Jod halten soll, dann muss es ausdrücklich und gut sichtbar und ganz klar vermerkt werden. Also wenn nicht anders vermerkt, könnte man auch sagen, dann ist das Salz jodiert. Und das hat in Deutschland erst in den späten 80er Jahren war es soweit. Also es gibt natürlich in Deutschland auch zunächst einmal jodiertes Salz, aber es gibt auch solches, dass man auf Wunsch, das wäre gar nicht anders möglich gewesen, weil Deutschland hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg nicht nur gezeigt, dass das gut behandelbar ist, sondern es hat sich auch Misstrauen gegen die ärztlichen Empfehlungen gemacht und es wäre gar nicht anders möglich, als dass man sagt, ja bitte, Sie wählen Sie können natürlich auch jodfreies Salz haben. Und die Schweiz war noch einmal früher, das habe ich vergessen zu sagen. Also
die Schweiz ist die Schweiz, da überhaupt ein...
dann Österreich ein 63 und 89 Deutschland.
Genau, wir sind jetzt da voll fast in die Gegenwart gesprungen. Aber deine Arbeit, die beschäftigt sich eigentlich mit so schwierigen Punkten oder Kipppunkten oder Diskussionen und so ungefähr in den 1920er Jahren, oder?
Ja, ja. Meine Idee war, die Zeit zu vergleichen, wo man sozusagen von den Schweizern ausgehend eine klare Empfehlung gibt, wo sie die ersten Länder weit genug vorn waren mit ihrem Wissen und auch mit den Ergebnissen und andere eben dann vielleicht 20, 30 Jahre später erst. Also diese, und das war auch der Grund für die Auswahl der Jahre 1920 bis 1935, die ich für das Quellenstudium, also Quellen waren Fachzeitschriften von einer vergleichbaren Qualität in den drei Ländern, Bayern, Schweiz und Österreich, um eben zu sehen, wie man die einlaufenden oder weltweit verfügbaren Erkenntnisse eingeschätzt hat. Und das war ja auch so faszinierend, dass in diesen 30, 35 Jahren Hü und Hott sozusagen ganz nebeneinander war.
Ja, genau.
Das war eben, das habe ich so gewählt. Natürlich habe ich einige Informationen vorher geben müssen, was sich vorher abgespielt hat. Es war ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Zuerst haben wir gesagt, um 18 Uhr beginnt, 1800 beginnt sozusagen die Wissenschaft interessiert zu werden an dem Kretinismus. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war dann ja noch wesentlich mehr Bewegung. Da sind ja neue Erkenntnisse gekommen, bis hin zur Deficiency Disease, dass man erkannt hat, es gibt verschiedene Dinge. Da wird man nicht krank, weil man etwas zu viel hat, sondern weil man schlichtweg eine Substanz,
einen Mangel hat. Das muss man eigentlich auch erst erkennen.
Noch so ewig, hat es nicht immer und ewig schon gegeben.
Die Vorstellung einfach.
Sondern man hat lange Zeit an dem festgehalten, wir müssen so lange suchen, bis wir den Stoff X finden. Das kann ein Gift sein, das kann ein infektiöses Agent sein, aber es muss irgendwas da sein, dass etwas krank ja, das macht, ist was nicht da ja. ist. Das ist schwerer verständlich.
Das ist eine schwere Vorstellung, ja. Ich habe überhaupt natürlich, weil ich ja auf den Karl Maffei schon früh gestoßen bin, natürlich dann auch versucht zu finden, wie entwickelt sich das weiter, wer findet da eigentlich was raus. Und auch wie ich jetzt das heute von deiner Arbeit nochmal durchgelesen habe, habe ich auch wieder das Gefühl gehabt, dass das so ist wie bei dem Thema Desinfektion zum Beispiel, das wir vor 2 oder 3 Folgen hatten, dass es eigentlich mehrere Leute unabhängig voneinander da drauf gekommen sind und sich nicht die Idee auch sofort durchgesetzt hat. Weil heute hat man sozusagen die Idee, denkt man sich, wenn das einer findet, und das ist eh so eine schwerwiegende Sache mit dem Kretinismus und schon für manche Menschen eine große Belastung und für Gesellschaften, dass man dann sofort da einhaken würde. Aber das ist eigentlich nicht der Fall, sondern... Es geht wieder unter, sozusagen Wissen taucht auf, es geht wieder unter oder wird nicht rezipiert, wird nicht weitergetragen.
Es war schon eine große wissenschaftliche Konkurrenz da, die sich an verschiedenen, zum Teil gegensätzlichen Polen festgemacht hat. Wenn man sich jetzt vorstellt, die einen vertreten absolut den Standpunkt, die tellurische Hypothese, sozusagen in der Erde muss irgendetwas sein, den Stoff X, der eben das Krankheitsbild verursacht, sagen die einen, und die anderen sagen, das ist nicht so. Wir haben das also schon gesehen, und das war nicht nur ein einsamer Kämpfer irgendwo, sondern das waren zum Beispiel die Franzosen. Das Boussingault habe ich erwähnt in der Arbeit auch. Das war einer, der schon Mitte des 19. Jahrhunderts gesagt hat, er kann das belegen, dass eben wirklich in der Gegend ein Jodmangelzustand da ist. Man hat ihm schlichtweg nicht geglaubt. Und in seinem Land hat man von Prémature Conclusion, also von vorzeitigen Schlüssen, hat man eben sozusagen, das ist noch ein unbewiesen und so. Also man hat das einfach nicht ihm abgenommen. Das kann man sich jetzt nicht mehr vorstellen, dass das eigentlich einen zu verzweifelt macht, wenn Ergebnisse eigentlich vorliegen, die zwar nicht erklären jetzt, auf welchen Weg das Jod wirkt, aber die einfach sagen, ja, wir haben da ein geschlossenes Salzbergwerk zum Beispiel und das auch jodhaltige Salz gehabt, das wurde geschlossen und seither, das war in Kolumbien, diese Geschichte, ist dort also der Groft zumindest deutlich mehr geworden. Also es gab immer wieder Anlassfälle, die eigentlich gereicht hätten, dass man sagt, ja, das ist ja Wasser auf die Mühlen von denen, die das befürworten. Aber es gab eben immer wieder auch solche, die ganz unterschiedlich der Meinung waren und die gesagt haben, nein, es muss ein infektiöses Agens da sein.
Ja.
Was mich besonders fasziniert, ist, dass selbst der Vorkämpfer in Österreich, das war immerhin ein gewisser Julius Wagner Jaurek, dass er noch in der Anfang der 30er Jahre, also 10 Jahre nachdem den Schweizern sozusagen der Zusammenhang schon ganz klar war,
ja,
hat er noch gesagt, ja, Jod ist schon wichtig und das soll man schon geben, aber es wird noch ein gewisses infektiöses Geschehen eine Rolle spielen. Das hat er noch in den 30er Jahren gemeint. Er selbst, man könnte sagen, der österreichische Papst für die frühe Kretinismusforschung. Das heißt, es ist sehr schwer, glaube ich, einen einmal eingeschlagenen Pfad, der breit ausgetreten ist, zu sagen, na, liebe Leute, wir sind in die falsche Richtung gegangen.
Ja, ja, das ist eigentlich wohl für jeden Menschen schwierig, das. Ja,
das und das sind ja Kapazitäten gewesen. Es war auch der Kocher zum Teil, auch, der hat also das auch nur sehr schwer glauben können. Nur ganz kurz gesagt, weil es einfach so faszinierend ist. Der Kocher war ein Chirurg, ein sehr bedeutender. Die ersten Operationen, ich glaube 1876 war die erste dokumentierte Operation. Und seine Meinung war, man muss das Schädliche wegschneiden, dann wird alles gut. Und erst als er bemerkt hat, dass die Leute ohne Kopf praktisch in diesen Kretinismus erst hineingeschlittert sind, sozusagen ein erworbener Kretinismus, da sind das wie Schuppen von den Augen gefallen, das kann nicht der richtige Weg sein. Ja. Sondern ich muss ein gewisses Quantum an Schilddrüsenhormonen sicherstellen.
Ja, jetzt haben wir das ganz gut vorwärts und rückwärts durch die Zeit reisend ein bisschen aufgeklärt. Und ich habe überhaupt noch kein Schrifttum von mir eingebracht, aber ich habe auch diesmal wirklich keinen Brief dazu. Allerdings hat der Dr. Oberlechner, der sich zu allem und jedem geäußert hat und gerne in dem Amtsblatt, der Salzburger Amtsblatt, was er veröffentlicht hat, sich auch zum Kretinismus geäußert. Und ich will jetzt nur ganz kurz. Es war im Jahr 1826, da war er auch schon ein älterer Herr, 4 Jahre später ist er gestorben. Er war zu der Zeit Stadtphysikus in Salzburg. Und der hat, also teilweise ist es nahezu mystisch sozusagen, mystifiziert, was das, also zuerst werden natürlich die Menschen das Äußere beschrieben, das war immer das Leichte. Und dann, worin besteht das Wesen, die Natur dieses Übels? Welche sind die Ursachen desselben? Wie kann der Kretinismus vermindert und nach ausgerottet werden? Und um diese Fragen zu lösen, gibt er folgende Hauptsätze von einem gewissen Tanner. Licht und Schwere oder Materiekontraktion bedingen das physische Leben und ihres Kampfes Frucht ist organische Entfaltung. Und natürlich von ihm vielleicht, ich weiß nicht, der Mensch ist das Resultat der Erzeugung und Erziehung. Also das ist so ein gewisser Punkt, an dem überhaupt immer wieder versucht wird einzuhaken. Also das ist irgendwie, was man ja heute auch noch unterscheidet, etwas ist angeboren, ja, oder etwas ist erworben, quasi würde man heutzutage vielleicht sagen.
Es ist schwer, aus diesen Formulierungen sozusagen irgendeine heiße Spur rauszulesen.
Nein, es gab natürlich auch keine.
Aber die gab es eben nicht.
Ja. Deswegen ist so ein gewisses, das muss ich schon auch sagen, das Buch Der Kretinismus in den Nordischen Alpen, das werde ich auch verlinken in den Shownotes, das ist einfach auch dadurch schon wertvoll, weil das diese ganzen 31 Personen sind das insgesamt, die er teilweise Karl Maffei über Jahre hinweg immer wieder besucht hat und diese Lebensumstände auch darstellt. Also das sind nicht nur die Körperbeschreibungen, sondern wie ist das Verhältnis zu den Eltern. Und da, es gibt welche natürlich auch, die geschlagen werden oder die, wie auch immer, auch zum Betteln verwendet werden. Aber es gibt auch schon Beschreibungen von Kretinen, die verhätschelt und geliebt werden und die an einem Platz im Fenster sitzen, ganz genügsam und hinausschauen den ganzen Tag und irgendwelche spielen.
Was ja lange gar nicht so groß thematisiert wird, ist ja die Ernährung, die nutritive Bedeutung der Umgebung. Weil es ja ganz entscheidend ist, was bekommen die Leute zu essen, wie ist die Nahrung zusammengesetzt und wo findet sich der Jod bzw. also ein nützlicher, protektiver Faktor. Das hat lange Zeit nicht so eine Rolle gespielt.
Obwohl er hat auch erhoben, was sie zum Beispiel zum Teil, aber was halt die Kretine zu sich nehmen, in welcher Form und so weiter, das, was ja aber dann keinen Zusammenhang mehr hat, mehr mit dem Kretinismus. Und ich verstehe schon, dass das alles sehr schwierig war, weil es konnte eine Frau auch sowohl ein Kind mit Kretinismus bekommen, als auch ein sozusagen ohne, also ein quasi normales Kind, weil es halt auf einen gewissen Zeitpunkt in der Schwangerschaft
Ja, wir wissen ja nicht, wie ihr Speisezettel ausgeschaut hat in der ersten, zweiten, fünften Schwangerschaft. Und der kann sich durchaus unterschieden haben. Es kann auch sein, dass die Jahreszeiten, der sie das Kind bekommen hat, eine Rolle gespielt haben. Da wird was anderes auf den Tisch gekommen sein als in der kalten Jahreszeit. Das sind zu viele Variablen, die wir nicht kennen. Und deswegen ist es auch sehr schwierig, da dem Jod auf die Spur zu kommen. Das so Faszinierende ist eben nur, neben anderen, wie sich innerhalb der wissenschaftlichen Community, würde man jetzt sagen, diese zum Teil wirklich ganz konträr gegenüberstehenden Meinungen beide gehalten haben. Also die Verfechtung des Jodersatzes auf der einen Seite, aber natürlich auch diejenigen, die sagen, das ist völliger Unsinn, man kann nicht an etwas krank sein, was einem fehlt. Und die haben das quasi auch ein bisschen lächerlich gemacht und auch die Autoritäten, die da eine Rolle spielen. Und wer wird dem Wirkhoff schon widersprechen und so. Das hat auch eine Rolle gespielt. Und auch selbst der wirklich sehr, sehr bemerkenswerte Professor Kocher, der ja wirklich ein Pionier der Kopfoperation war, hat ja an dem auch noch festgehalten. Der hat gesagt, ja, er ist jetzt auch dafür, dass es präventiv verwendet wird. Aber er hat also fast, könnte man schon sagen, die fixe Idee, da ist etwas Infektiöses noch mit dem Spiel, das hat man nicht fallen lassen.
Solche Fäden sind ja auch teilweise sehr öffentlich ausgetragen worden, also in Publikationen. Und also selbst der Karl Maffei, der ja an sich, muss man einfach sagen, ein unbedeutender, der Randperson in dem Ganzen war, nur dass er eben diese Datensammlung über sein ganzes Leben oder viele Jahrzehnte betrieben hat, der ist da mit dem Paul Troxler zum Beispiel in eine Fehde geraten, eigentlich ohne, dass er das wollte, weil er hat den durchaus seine Sachen nicht total diskreditiert, sondern manches vielleicht ein bisschen kritisch angemerkt. Aber das ist auch immer gleich extrem polemisch geworden, finde ich, und sehr persönlich.
Zum Teil pointiert auch, weil das muss man ja auch sagen, dass der Troxler das Maffei-Vorwort, ich weiß nicht, ist es zu Beginn des ersten, irgendwo zwischendrin in seinen beiden Bänden ist sein Vorwort drinnen, dass man quasi von einem Intimfeind ein eigenes Statement in die eigene Arbeit hineinnimmt, ist ja ungewöhnlich. Aber vielleicht war das ein besonders charmanter Zug vom Karl Maffei, dass man sagt hat, er hat zumindest einmal festgehalten, der ist dieser Meinung. Ich bin es zwar nicht, ich glaube was anderes, aber der schreibt das so.
Also das ist ja sehr kritisiert worden. Also wie diese Schrift zustande gekommen ist, muss ich noch kurz erklären und dann sind wir eh schon mit unserer Zeit herum. Das war der Rösch, der diese Vorname, fällt mir jetzt nicht ein, der diese Schrift über den Kretinismus machen wollte und er hat tatsächlich einen Zeitschriftaufruf gemacht. Er sucht jemanden zweiten, der empirische Daten beitragen kann, der Aufzeichnungen hat. Und auf diesen Call sozusagen hat sich nur der Maffei gemeldet vom ganzen deutschsprachigen Raum. Der war da schon gekündigt, er war nur mehr praktischer Arzt und er hat wahrscheinlich genug Zeit gehabt. Und er hat diese Aufzeichnungen zur Verfügung gestellt. Und deswegen gibt es einen ersten Teil, den dieser Rösch verfasst hat und den zweiten Teil vom Maffei. Und was ganz in der Kritik war auch, dass die sich teilweise die Teile widersprochen haben. Aber es war halt auch keine Absicht, ein homogenes Werk zu schaffen, sondern der eine hat halt seinen Teil, also der Rösch war ja dann, der hat tatsächlich ein Heim da, glaube ich, dann geschaffen für kretine Kinder oder so und hat auch versucht, da so einen Behandlungsweg zu finden, während dem Maffei sein Ziel eher die große Frage des Warum bewegt hat.
Ja, also aber ich muss ursprüngliche Kritik am Maffei jetzt sehr stark abschwächen, nämlich insofern, als es auch anzuerkennen ist, dass man sagt, wir wissen da einfach immer noch nicht den genauen Zusammenhang. Dass er nicht fündig geworden ist mit all seinen Untersuchungen, alles das ist nicht zu einem schlüssigen Ganzen geworden. Weil und das hat er zugegeben, das muss man ja auch als positiv vermerken.
Aber gleichzeitig schreibt er in seinem Vorwort, dass er nicht genug Platz hat, alles auszubreiten, vor allem das Kapitel 4 nicht. Und das Kapitel 4 wäre die Heilung des Kretinismus, den muss er leider dem Leser vorenthalten, weil nicht genug Platz zur Verfügung gestanden ist.
Das ist so ein bisschen Klappern gehört zum Handwerk. Je mehr man schreibt, umso mehr Fragen bleiben offen.
Ja. Und wir haben jetzt unsere 30 Minuten schon gesprochen und es ist diesmal gar kein Brief an eine Behörde vorgekommen. Die HörerInnen mögen es mir verzeihen. Also ich danke dir ganz herzlich, dass du mir zur Verfügung gestanden bist für dieses Gespräch.
Bitte gerne. Eine Frage habe ich noch.
Ja.
Was ist jetzt eigentlich mit der Verteufelung des Jods, die in deutschen Landen mehr als in Österreich immer noch eine Rolle spielt? Das heißt, in den späten 80er Jahren kam es ja sozusagen immer mehr oder ist es immer beliebter geworden, dass man gesagt hat, nein, ich bin also gar nicht dafür, dass überall Jod drinnen ist. Das kann gefährlich werden und das kann also den Körper extrem belasten. Und bis hin zum Ausdruck Jodlüge, der die Frau Braunschweig dann geprägt hat. Also es wäre vielleicht gut, dass man den Punkt Jodlüge, dass also nach wie vor eine Skepsis, die sich auch darin äußert, dass es eben so eine Gruppe gibt, der Jodgegner, vielleicht eingefleischte Jodgegner, dass es die gibt und dass auch der deutsche Staat oder zumindest Bayern auch darauf reagiert hat. Das war einmal Gegenstand sogar einer Landtagssitzung. Wir haben gesagt, wir können das nicht von Seiten der Gesundheitsbehörde so stehen lassen, dass in den Zeitungen so wilde Behauptungen aufgestellt werden.
Ja.
Und dann ist das sozusagen auch von fachlicher Seite klargestellt worden, dass dem nicht so ist, beziehungsweise wie die Zusammenhänge sind und wie die Dosierungsgrenzen, also alle diese medizinischen Zusammenhänge. Aber man sollte, glaube ich, nicht unerwähnt lassen, dass nicht jetzt alles gut ist, weil wir wissen, Jod ist wichtig, sondern dass es auch jetzt in der anderen Richtung nach wie vor eine große Skepsis um Jod gibt. Es war jetzt nicht mehr die Behauptung, es ist jetzt doch eine Infektion. Das sagt jetzt, glaube ich, keiner mehr. Aber es gibt eine Skepsis von der Dosierung und das macht es, glaube ich, manchmal den Ärzten schwierig, etwas zu befürworten, also im Sinne der Prävention. Ja.
Danke.
Bitte.